Forza Frauenfußball wird präsentiert vom Three Stripe Social Club bei Adidas.
Ja, hallo miteinander und willkommen zu unserem zweiten Live-Podcast. Wir sind auch heute wieder in einer sehr coolen Location von Adidas in der Europaallee in Zürich. Ich bin Rebecca Spring, Moderatorin vom Blick. Und ich bin natürlich nicht allein. Bei uns ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen in der Geschichte des Schweizer Fußball und unsere Expertin Lara Dickenmann. Schön, bist du da.
Hallo zusammen. Oh, danke.
Hallo. Ich bin ein bisschen traurig. Das ist unser letzter EM-Tag zusammen. Und nachher gehst du auf Wolfsburg.
Genau. Ich bin auch traurig, ja. Also ich freue mich natürlich sehr auf Wolfsburg, verstehe mich nicht falsch, aber es war jetzt eine sehr schöne und intensive Zeit gewesen, unter anderem mit dir oder mit euch. Und das einfach mal zu erleben, so auf der anderen Seite, nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz, den Fußball so neu und so intensiv zu erleben, das ist sehr eine spezielle Erfahrung gewesen für mich.
Sehr intensiv erlebt der Fußball auch unser zweiter Gast, die erste Kommentatorin vom SRF und auch Ex-Nazi-Spielerin, Rachel Rinascht. Schön, bist du heute das erste Mal bei uns dabei.
Dankeschön, ich freue mich.
Applaus, das haben wir sonst nie. Du bist direkt aus Genf angereist.
Ja, genau, direkt aus Genf. Gestern noch Halbfinal kommentiert, gemeinsam mit Calvin Stettler. Und das war jetzt unser letzter gemeinsamer Einsatz erstmal bei dieser EM. Und jetzt kann ich heute Abend hoffentlich ein bisschen Fußball genießen.
Hast du ein bisschen geschlafen heute Nacht?
Ein bisschen schon, 3 Stunden ungefähr.
Man sieht es dann nicht da.
Ja, du hast Make-up alles gemacht.
Ihr habt, glaube ich, 3 Jahre zusammen in der Nazi gespielt. Was habt ihr für Erinnerungen gegenseitig an, wenn ich richtig recherchiert habe?
15 bis 18.
3 Jahre.
Kommt mir vor wie ein ganzes Leben, wie Lara mich auch beeindruckt hat mit ihrer Spielerinnenlaufbahn. Das war aber nur 3 Jahre, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, es klingt wirklich noch wenig. Also als Erste, wo ich mich erinnern kann, das sage ich dir immer wieder, wenn wir sehen. Und es war ja so, dass wir eigentlich bisher alle einander kennt haben aus der Schweiz. Und sie war, glaube ich, die Erste, die aus Deutschland oder einfach aus dem Ausland dazugekommen ist, wo wir nicht kennt haben. Und den ersten Zusammenzug haben wir am Morgen, am 5 Uhr, haben wir uns irgendwie am Flughafen wiedergefunden. Und niemand hat sie gekannt und sie hat geredet wie ein Buch. Und wir sind alle noch verschlafen gewesen und niemand wollte irgendetwas sagen. Und sie hat geredet und geredet und geredet. Und wir haben so gedacht, wer ist das?
Und ihr dachtet, wieso ist sie da? Wer könnte nicht eine bessere Kommentatorin werden als sie?
Es macht mittlerweile alles mega Sinn. Also,
es fügt sich alles.
Ja, genau. Also du bist eigentlich geboren für all das, was du bis jetzt gemacht hast. Wir haben es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Und es war sehr früh gewesen, aber trotzdem verbinde ich, also die Erinnerung ist eine positive Erinnerung für mich natürlich.
Und deine und Lara?
Nicht diese. Doch, ich kann mich auch daran erinnern, natürlich war ich damals auch etwas aufgeregt, kann man sagen, wenn man mit, ich bin glaube ich 24 gewesen und dann in die Nazi gekommen, weil ich ja in Deutschland aufgewachsen bin, wie man unschwer hören kann.
Aber du könntest Schweizerdeutsch. Ach,
nee, das ist doch bescheuert.
Ist das ein Gerücht?
Nein, das ist kein Gerücht. So oft ich es auch versucht habe und auch irgendwie dann versuche zu interpretieren, die unterschiedlichsten Mundarten. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich etwas auf Zürichdeutsch versuche zu sagen, sagt mir ein Berner, nein, das heißt anders. Und wenn ich dann irgendwie was versuche auf Berndeutsch zu sagen, Spiotebau, dann heißt es, das heißt Spiel. Und das ist einfach, es ist genauso wie wenn du versuchst, Plattdeutsch in Norddeutschland dann irgendwie zu faken. Ich bleibe einfach beim Hochdeutsch. Ich hoffe, es können mich alle verstehen. Und ich liebe Schweizerdeutsch sehr und ich verstehe es auch komplett. Ich bin eben mit einer schweizerischen Mutter aufgewachsen. Die ist nach Deutschland gezogen für meinen Vater, für die Liebe. Und meine Großmutter, die eigentlich aus Norddeutschland kommt, ist in die Schweiz gezogen. Und die wohnt eben in der Nähe von St. Gallen. Also so schließt sich dann der Kreis. Ich bin wieder in den Norden gezogen.
Also wir verstehen dich auf jeden Fall sehr gut, haben aber ein bisschen den Faden verloren.
Weil voll, eigentlich was ist die Story mit Lara? Ja, also meine erste Erinnerung mit Lara ist diese, dass ich bin ins Team gekommen, wir waren im Hotel und irgendwann, man weiß dann ja auch, welche Spielerinnen da eben sind. Natürlich habe ich mich auch dann kurz vorher auch mal informiert, welche Starspielerinnen da eventuell vorhanden sind. Und ich kannte tatsächlich Lara Dickenmann und Ramona Bachmann und Anna Cinegorcevic, weil die bei Frankfurt gespielt hat. Mhm. Ansonsten, und das gebe ich sehr gerne auch offen zu, habe ich mich nicht sonderlich mit Spielern und Spielerinnen auseinandergesetzt. Also mir ging es eigentlich immer nur ums Fußballspielen. Und nichtsdestotrotz kannte ich eben Lara, weil sie einfach bei Lyon und sonst wo gespielt hat.
Unser Star.
Ja, genau. Also eine lebende Legende. Und dann kam sie auf mich, auf mich zu. Und das haben vielleicht auch schon einige, ja, bei Lara auch mal gespürt. Sie hat einfach einen sehr durchdringenden Blick. Und der einen auch schon fast fesselt. Und ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Ich habe auch so leicht angefangen zu schwitzen und dachte, was sagt sie jetzt? Und dann hat sie gesagt, sie freut sich mega, dass ich da bin, weil ich etwas ganz anderes mit ins Team reinbringe, als das, was sie bisher im Team haben. Und dann habe ich gefragt, was sie damit meint. Und dann dachte ich, ja, okay, ich laber wie ein Wasserfall, habe ich verstanden. Dann hat sie gesagt, nee, spielerisch, dass ich so viel Power, Dynamik mit reinbringe und immer Vollgas auf den Platz gebe. Was nicht heißen soll, dass die anderen nicht Vollgas gegeben haben, aber ich kam mit einer relativ intensiven Spielweise, könnte man so sagen.
Schöne Anekdote aus der Vergangenheit. Kommen wir in die Gegenwart. Du bist ja gestern Hautnacht dabei gewesen. Mhm. Wieder ein Krimi. Ich habe das mal gedacht, jetzt packen die Engländerinnen nicht. Hast du gedacht, sie schaffen die Wende wieder?
Ja.
Wieso?
Ich habe in der Halbzeit dann kurz mit meinen Eltern im Familienchat geschrieben, weil meine Eltern auch der Meinung waren, boah, ich glaube, dieses Mal wird es für England nicht reichen. Da hab ich geschrieben, doch, es wird höchstwahrscheinlich wieder so laufen, dass es vor allem in den letzten 20 Minuten extrem interessant wird, weil England sich einfach darüber ausgezeichnet hat, dass sie die richtigen Wechsel gebracht haben, dass sie eine enorme Qualität auch von der Bank bringen können. Und ich muss zugeben, dass ich von der Leistung schon etwas, ja, nicht enttäuscht war, aber ich habe mir schon gedacht, okay, im Halbfinale ein selbstbewusstes England, was jetzt auf den Platz kommt und Italien auch zeigt.
Aber bei den Starspielerinnen, genau, da erwartet man irgendwie einfach mehr.
Genau, das ist auch mir aufgefallen, dass ich dann auch mehr erwarte und dementsprechend bin ich da auch vielleicht dann mit einer anderen Herangehensweise angegangen, dass ich auf der einen Seite dachte, okay, was hat England für eine Qualität an Spielerinnen und Italien, und die haben beide eine unfassbare Qualität, aber ich glaube, ich trete niemandem auf den Schlips, wenn man sagt, der Kader von England ist dann schon nochmal mit mehr Starspielerinnen bestückt, weil sie auch einfach nochmal auf einem professionelleren Niveau spielen, bei den Italienerinnen, sie spielen alle in der italienischen Liga, fast alle, und ja, deswegen war es für mich so schade, dass es nicht schon in der ersten Halbzeit zu sehen war, aber dass sie dann am Ende gewonnen haben, man sagt dann ja auch immer gerne, ist es verdient oder ist es nicht verdient, aber ich bin der Meinung, wenn du es an einem Turnier dann so hinbekommst, dass du eben bis zur letzten Sekunde oder bis in die letzten Sekunden so performst, dass du selbst so stark davon überzeugt bist, dass du es packst, dann hast du es auch verdient. Mhm. Und deswegen, ja, ist England meines Erachtens jetzt auch zu Recht dann eingezogen.
Ja, es war spätestens der Goal an einem EM-Spiel in der regulären Spielzeit. Lara, an was ist gelegen, dass die Italienerinnen das nicht über die letzte Minute gebracht haben? Ist es gleich am Schluss Kopfsache, die Erfahrung von der Engländerinnen oder die Qualität?
Also ich glaube, ein bisschen hat es mit der Bank zu tun, wo England halt wirklich, wie du gesagt hast, Spielerinnen kann einwechseln, die jetzt in den letzten paar Spielen den Unterschied gemacht haben. Ich habe mich gestern ein bisschen gefragt, wieso sie so lange wartet, bis sie die einwechselt. Also
Drama.
Edgyman hat irgendwie 10 Minuten bekommen, plus Nachspielzeit, um das eine Goal noch zu machen. Und sie ist ja wirklich für das eingewechselt worden. Wir haben ja alle darauf gewartet, dass sie kommt und dass sie dann das Goal macht. Also, ich habe gewusst, dass sie es macht.
Also, aber
ich
habe gedacht,
geben ihr doch 10 Minuten mehr. Nicht? Also, und die ersten 10 Minuten hat sie ja nicht einmal einen Ball berührt gefühlt. Auf jeden Fall ist es immer knapper geworden. Und ich glaube, England hat dann die besten Spielerinnen oder die Führungsspielerinnen zum Teil auch müssen rausnehmen. Cirelli, die sich noch verletzt hat. Und ich glaube, wenn man mal in so einem Team war, wo man so Leaderinnen hat, wie jetzt zum Beispiel bei der Schweiz Lia Welti, es macht einen riesen Unterschied, egal ob sie noch laufen kann oder nicht, ob die Lia Welti oder eben ein Cirelli auf dem Platz ist oder ob sie nicht auf dem Platz ist. Und ich glaube, das hat am Schluss den Unterschied gemacht. Plus irgendwie gerade, du hast es echt gesagt im Fernsehen, dass Zarina Wichmann mit dem Team mal darüber geredet hat, wie sie soll reagieren, wenn wenn es nicht so läuft. Und dann hat das Team gesagt, sie soll bitte einfach ruhig bleiben an der Seitenlinie. Und sie ist wirklich einfach so da gestanden. Ich finde das so krass, dass sie das dann auch einfach durchzieht. Ja. Und das Team dann einfach auch wieder geliefert hat. Also irgendwo durch haben sie eine Selbstverständlichkeit entwickelt, dass das Spiel einfach wirklich bis zu der letzten Sekunde geht. Und dann eben von der Bank noch. Dann könnt nachladen Spielerinnen wie eine Chloe Kelly auch.
Die dann auch wieder
ein Spiel entscheidet. Die dann einfach reinkommt und die Aktionen einfach dann auch hat. Die Spielerinnen, die bei Italien reingekommen sind, die haben halt die Aktionen dann nicht mehr gehabt.
Das hat man ja bei Schweden gesehen, auch das Slani und Rolfö raus. Man darf einfach gegen England Schlüsselspielerinnen nicht vom Platz nehmen. Stichwort Chloe Kelly. Penalty, richtige Entscheidung aus deinen Augen?
Auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Calvin und ich hatten uns die Szene dann auch nach dem Spiel noch mehrmals angeschaut. Also wir sind dann häufig auch noch mal nach dem Spiel uns drüber unterhalten, was lief gut, was lief vielleicht nicht gut. Wo hätte ich mich vielleicht anders positionieren können? Wo hätte er vielleicht was anders sagen können? Also wir sind dann immer direkt im Austausch, weil dann ist das Ganze noch frisch. Und wir hatten leider nach dieser Entscheidung nicht die Slow Motion nochmal als Bild. Also es gab ja einmal die Wiederholung davon und normalerweise kriegst du dann ja nochmal eine andere Einstellung als Slow Motion und da war das Bild nicht so ideal, weil genau da, wo das vermeintliche Foul war, war es abgeschnitten. Und dann lehnst du dich da natürlich nicht allzu weit aus dem Fenster in so einer Situation. Ich bin schon der Typ, der sich dann weit aus dem Fenster lehnt und habe gesagt, direkt revidiert. Und habe dann gesagt, das ist für mich kein klarer Penalty war, weil ich schon das so empfunden habe, dass Mead den ja dann auch sehr dankend annimmt. Also sie spürt den Kontakt und ich glaube,
das hört dann auch.
Ja, genau. Und ich glaube, Severini war es, die dann nicht rechtzeitig den Kontakt einfach loslässt. Also diesen Kontakt suchen zur Gegenspielerin, ja, aber dann musst du einfach auf dem Schirm haben, du bist jetzt im 16er. Du spielst gegen ein absolutes Top-Team und wir haben bei allen Top-Spielerinnen vor allem auch gesehen, unter anderem auch eine Ada Hegerberg, die wissen einfach, wie man sich dann verhält. Und dann ist es für mich auch keine Schauspielerei, sondern der Kontakt war da, man hat es gesehen, sie hat gegriffen. Ob es dann genug ist für einen Strafstoß, das ist dann die Entscheidung der Schiedsrichterin. Und dass der VAR dann nicht eingreift, ist auch klar, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist. Und deswegen, ich verstehe, wenn man sagt, das war keiner. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, na doch, kann man schon geben.
Und dass der VAR nicht hat müssen eingreifen. Nee. Schlussendlich hat England 2-1 gewonnen. Ich finde aber, die Italienerinnen, die sind irgendwie auch Siegerinnen. Also ich glaube, die haben sehr viel gemacht für den Fußball in Italien, wo man ja in der Gruppenphase gesagt hat, die Euphorie sei noch nicht so rum gewesen. Glaubst du auch, das war jetzt wichtig, der Halbfinaleinzug, auch wenn man jetzt knapp verloren hat?
Ja, also sie haben sich, glaube ich, mit jeder Runde ein bisschen weiter in Richtung Titelseite in Italien, also in die italienischen Medien, vorgekämpft. Und ich glaube, mit den ganzen Emotionen, die wir bei ihnen auch immer gesehen haben, bei den Hymnen hat es angefangen jeweils, aber das ist natürlich in Italien überall so. Aber dann auch eben die Leidenschaft auf dem Platz, der Kampf. Also würde mich jetzt wundern, wenn sie sich nicht in die Herzen von Italien gespielt hätten. Und was ich auch immer gut finde, wenn man sieht, dass Professionalisierung von einer Liga zum Beispiel, wie das in Italien vor ein paar Jahren passiert ist, dann auch Früchte trägt. Oder? Es ist immer schön für mich zu sehen, man investiert und man hat nachher einen Ertrag.
Mhm. Also ein Appell an die Schweiz.
Ja, an alle, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber klar, wir sind hier in der Schweiz. Wieso nicht auch ein Appell an die Schweiz? Da freue ich mich auch darauf zu sehen, was dann nach der EM alles so passiert, weil einige Sachen sind am Laufen. Also, es ist nicht so, als hätte die Schweiz jetzt nicht den ganzen EM-Schwung nicht vorbereitet.
Über das reden wir nachher noch. Schauen wir zuerst auf heute Abend. Lara, für dich als Frankreich-Expertin und Schweizerin, wie schaust du jetzt auf das Halbfinale, das hätte Schweiz-Frankreich heissen können? Jetzt heisst er halt Spanien-Deutschland.
Ja, gut, die Schweiz hat mit Spanien natürlich schon einen Gegner gehabt, wo vieles an diesem Tag, finde ich, ist zusammengekommen. Also, sie haben es sehr gut gemacht. Mhm. Sie haben sich wieder sehr gut verkauft und wieder sehr viele Emotionen auch ausgelöst. Das haben wir gesehen am Schluss mit allen Fans, die im Stadion geblieben sind und sie gefeiert haben. Frankreich tut mir auch ein bisschen weh im Herzen, muss ich ehrlich sagen, weil ich die eine oder andere Person kenne, die dort arbeitet und wo ich auch weiss, wie sie arbeitet. Aber man muss ganz klar sagen, sie haben es nicht verdient gehabt. Mhm. Also sie haben über 110 Minuten mit einem mehr gespielt und sie haben es nicht geschafft, bis auf die zwei Abseits-Goal, die ja auch klar Abseits gewesen sind, sich klare Torchancen rauszuspielen und wirklich Deutschland zu dominieren. Und wenn man so kämpft, also klar, es hat da viele Deutschland-Fans auch in der Menge, aber ich sage es nicht nur wegen dem, ich zügle ja auch in einer Woche auf Deutschland. Deutschland
auch deswegen.
Deutschland liebt mich natürlich auch.
Weil man dann weiß, wo du wohnst.
Genau, genau. So also Deutschland, der deutsche Fußball liegt mir natürlich auch am Herzen und man ist immer sehr kritisch, auch in Deutschland, oder? Und sie haben auch sehr viel Kritik müssen einstecken nach dem Schwedenspiel. Darum nachher so eine Leistung zu bringen. Das ist so das Deutschland, das man immer sieht, dass sie so kämpfen. Das ist auch das, was sie in die Schweiz mitgebracht hat. Oder? Es ist fertig, wenn es fertig ist und Deutschland kämpft bis zum Schluss. Und sie haben einfach gewusst, wenn sie sich das Penalty-Schiessen schaffen, dann gewinnen sie. Weil Anne-Kathrin Berger, oder?
Pah,
was für eine Legende.
Was war das denn für eine Parade? Ja. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Es ist so heftig gewesen.
Ja, das ist wirklich, ich kann sie nachher ansprechen und wir können gerne über sie reden. Also
wir können, gehen wir deinen Neidfan durch. Komm.
Nein, das also bleiben wir bei ihr. Also unglaublich, ja. Was sie da rausgeholt hat. Die Lebensversicherung von der Deutschen. Eben, wir haben da innen viele deutsche Fans, die alle nicken. Anne-Kathrin Berger, bei ihr kann sich, glaube ich, Nation bedanken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also man muss ja auch nochmal diese kurze Historie bedenken im Turnier, wie viel sie kritisiert wurde und dann stand überall Unsicherheitsfaktor und hält den Ball zu lang und was kann sie alles nicht und du stehst überall in den Schlagzeilen, was du alles nicht kannst und dann diese Parade, ich habe das noch bildlich vor mir, also ich glaube, das hat jeder bildlich vor sich, das war, ich habe das noch nie gesehen. Und ich habe wirklich dann auch angefangen zu recherchieren, noch an dem Abend. Krasse Paraden von Torhüterinnen, krasse Paraden von Torhütern. Ich habe wirklich überall geschaut, gab es mal sowas? Und diese Art von Parade, also diese Kombination aus schneller Reaktion, Kopfballverlängerung, ungewollt durch die eigene Innenverteidigerin, das Umschalten, Rückwärtskoordination, Laufen, kombiniert mit rückwärts springen und dann Handkoordination, wie geht denn das? So, und ich war einfach nur schlichtweg beeindruckt und habe dann auch noch meine ganzen Freunde, Kollegen gefragt, die aus dem Fußball kommen. Mein Partner ist Torwarttrainer, also der wird es ja wohl wissen. Dann habe ich ihn gefragt, und war das gut? Und dann hat er gesagt, das war Weltklasse. Und zwar egal bei welchem Geschlecht, das war Weltklasse.
Alle, die uns jetzt nur irgendwie auf Spotify hören, ich empfehle euch, auf YouTube zu schauen, der Rachel, ihre Mimik, wie sie erzählt, ist wirklich
ich grandios. Ich dachte, guckt euch die Parade an.
Ich rede jetzt an die Leute, die uns nur im Podcast hören. Ja, wenn man auf Deutschland schaut, hat man ja gleich irgendwie, die haben jetzt zwei Spiele zu Zehnten gespielt, bis ins Penaltyschiessen gegen Frankreich gewinnen, wo von Anfang an fehlt. Jetzt noch die Lindner, die verletzt ist, zwei Gesperrte mit Nüsken und Hendrich. Nicht unbedingt so, wie man auf Spanien treffen
will. Nicht so, wie man will, aber trotzdem halt die Ausgangslage. Und ich glaube, da nützt es nichts, wenn man gross sich Gedanken macht, was hätte können sein. Mhm. Also, und jetzt glaube ich, nach dem letzten Spiel, wo sie jetzt 10 gegen 11 gewinnen, nimmt man einfach die positiven Emotionen mit. Und man versucht das jetzt nochmal zu reproduzieren heute Abend. Also, gegen Spanien wird das natürlich nicht einfach. Du bist, bist viel ohne Ball, bist viel am Laufen. Aber ich glaube, wenn sie sich ideal haben können auf das Spiel heute Abend vorbereiten, dann war es im letzten Spiel gegen Frankreich, wo vielleicht einen ähnlichen Stil hat wie Spanien, wo der Ball auch sehr gut lässt zirkulieren, wo sehr ballsicher ist. Und ja, ich freue mich einfach auf das Spiel.
Bist du optimistisch aus deutscher Sicht?
Immer. Ja, nein, alles andere macht ja gar keinen Sinn. Natürlich musst du optimistisch sein. Die Statistik spricht auch ganz klar für Deutschland, aber ich weiss nicht, wenn sie, es ist zwar noch nicht so lange her, glaube ich, als sie das letzte Mal gegen Spanien gewonnen haben, aber ja, die Tendenz oder das Momentum ist wahrscheinlich in den letzten Jahren eher auf der spanischen Seite.
Im Power-Ranking beim Blick sind sie auch im Moment auf Platz 1, wegen dem Momentum. Was man ja bei Spanien sagt, sie haben den richtigen Härtetest noch nicht gehabt. Sie haben noch keinen Gegner gehabt wie Deutschland, England, Spanien, doch Schweden gehabt. Mhm. Nein, das war Deutschland, sorry, jetzt sind wir bei Spanien. Eben Spanien hat noch keinen von diesen Gegnern gehabt. Könnte das ein Stolperfall sein? Dass Deutschland schon viel mehr müssen kämpfen und Spanien so ein bisschen durchmarschiert ist.
Ja, also würde ich verstehen, wenn man das als Argument sagt, aber ich nehme Spanien irgendwie so wahr, dass sie sich so stark auf ihr eigenes Spiel konzentrieren. Das sind ja auch einfach alles Superstars, die auch wissen, was sie können und vor allem, was sie mit dem Ball können, am Ball können. Ich sehe nur, dass sich natürlich einige Teams, die vielleicht nicht das gleiche fußballerische Niveau hatten, sich dann doch recht gut darauf eingestellt haben und auch gezeigt haben, dass Spanien zu knacken ist. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, ob sich Deutschland da vielleicht auch so ein kleines Beispiel an den Schweizerinnen genommen hat oder auch an den Italienerinnen, die gezeigt haben, hey, wenn man Spanien vielleicht auch punktuell mal stresst, gerade in der Abwehr, dann gibt es Möglichkeiten und Deutschland bringt ja auch also schon recht viel Qualität mit, würde ich behaupten. Und ja, mag sein, dass die Abwehr und das Team allgemein noch nicht so eingespielt ist, wie es sein könnte, aber ich empfinde es auch so, wie Lara, man ist sehr, sehr kritisch, gerade in Deutschland und immer dem eigenen Nationalteam gegenüber. Ich finde es manchmal schon fast ein bisschen unfair, weil wer auch die Spielerinnen in der Liga oder in den verschiedenen Ligen verfolgt, weiß, wie unfassbar gut sie sind. Mhm. Und ich würde mich eigentlich eher freuen, wenn man dann doch auch das unterstützen würde und sagen würde, wir haben auch ein extrem starkes Team. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch eine Clara Bühl die Abwehr der Spanierin gut mal stressen kann. Oder also auch die Abwehr, das noch der Satz dazu zu der Abwehr, weil ich ja selber auch Abwehrspielerin war, das tut auch weh zu wissen, dass man vielleicht der Schwachpunkt ist in einem Team, weil es noch nicht so eingespielt ist, weil sich die Viererkette oder Dreierkette oder was man auch immer dann spielen mag, noch vielleicht noch nicht so gefunden hat. Nichtsdestotrotz sind das einfach Top-Spielerinnen auf wirklich höchstem Niveau. Ich traue es Deutschland zu.
Trotzdem, wenn man hört, González, Buteas, Bonmati, Pina, die Offensive, das sind Namen.
Also hat man schon mal gehört.
Die, hast du auch schon gehört?
Das hat die auch schon mal gehört, ja.
Die gehören. Alles gut. Die gehören ja in einem EM-Finale eigentlich, aber wie verwundbar ist jetzt eben die Defensive, Lara?
Gegen Italien hat man es gut gesehen. Also Spanien war ja 1-0 hinten. Wenn man den Ball gewinnt, also als Gegner von Spanien, zum Beispiel Deutschland, heute Abend, und dann sehr schnell vertikal spielt, also gerade in die Tiefe, also zwei oder ja, mehrere Spielerinnen, die in die Tiefe gehen, wenn man den Ball gewinnt und gerade den Blick auch in die Tiefe hat, dann sind sie sicher meiner Meinung nach am verwundbarsten, weil sie stehen halt immer extrem hoch, sie sind sehr oft im Ballbesitz und dann ergeben sich die Räume nicht dort, wo der Ball gerade verloren gegangen ist, sondern eher in der Tiefe. Und das hat Italien zumindest beim Goal und auch Belgien glaube ich, war beim einen Goal, das sie erzielt haben, sehr gut umgesetzt. Die Schweiz, das ist nicht so etwas, was der Schweiz wirklich liegt, aber sie haben sicher ihr Bestes auch daraus gemacht in diesem Spiel. Und Deutschland hat natürlich das Tempo, was es braucht, und auch die Qualität der Mittelfeldspielerin.
Und das schnelle in die Tiefe spielen, was Lara gerade angesprochen hat, das, ich glaube, es wird auch entscheidend sein, dass man schnell eine Ballverlagerung dann hinbekommt und eben den freien Raum bespielt, weil Sie haben da schon dann auch ein Tempodefizit im Vergleich zu der Offensive. Brand. Ja, Jule Brandt. Also wer die mal hat laufen sehen, die ist so schnell. Also ein Clara Bühl auch, kann mit links und rechts abschließen. Also wenn man sie eingesetzt bekommt in diesen Situationen, dann kann Deutschland da Spanien schon ein großes Problem bereiten.
Noch ein Wort zum Christian Wöck. Er ist ja auch ein bisschen kritisiert worden. Wie kennst du ihn? Wie beurteilst du ihn?
Also erstmal, ich kenne ihn nicht persönlich und ich kann nur das bewerten, was ich auf dem Platz sehe. Und ich finde das immer wichtig, dass man das auch mal betont, weil also ich bin keine gelernte Trainerin. Ich habe die B-Lizenz gemacht, aber war nie in der Praxis Trainerin. Also habe ich schon mal keine Ahnung davon, wie es ist, ein Team zu führen. Und ich habe auch keine Ahnung davon, wie es ist, ein Nationalteam zu führen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für ihn auch ein Schritt war, vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich zu kommen. Ganz unabhängig davon, ob Mann oder Frau, einfach Erwachsenenbereich. Und ich habe jetzt schon unterschiedlichste Stimmen dazu gehört. Es ist dann immer schwer, wie man das bewertet. Es ist nun mal nur ein Hörensagen. Mhm. Ich würde ihn nicht so kritisch sehen, wie ich es zuletzt gelesen habe. Ich glaube, dass er da sein Bestes tut und man sollte ihm vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Also bevor man Leute kritisiert, muss man ihnen auch einfach erstmal die Möglichkeit geben, sich auch zu zeigen, zu beweisen. Da mache ich gerne einmal kurz den Schlenker noch zu den Schweizerinnen. Pia Sonntage, stark in der Kritik gewesen, immer wieder, gerade vor dem Turnier. Und sie hat es dann einfach geschafft, dass die Schweizerinnen on point ready waren. Und jetzt ist es sogar eher ein Thema, ob man vielleicht noch mit ihr verlängert. Also immer erstmal abwarten.
Absolut. Also wir sind auf jeden Fall gespannt auf heute Abend. Ich habe das Gefühl, ihr würdet fast eher auf Deutschland tippen, weil wir ja ein ausgeglichenes Medium sind, sage ich jetzt entgegen unseren deutschen Fans. Also ich glaube, dass es Spanien schlussendlich macht. We'll see. Schauen wir allgemein auf die EM. Es ist ja schon eindrücklich, die Euphorie, die Begeisterung. Wir können da einen Live-Podcast machen und haben einen Haufen Leute, die kommen, Sachen, die vor 2, vor 4 Jahren noch schwer vorstellbar gewesen sind. Hat es eure Erwartungen auch übertroffen oder habt ihr gedacht, hey, die EM wird jetzt ein Riesenhit?
Gehofft habe ich es schon, aber dass es so gross wird, hätte ich nie gedacht. Das hätte ich glaube auch nicht getraut, zu erwarten oder zu erträumen. Und darum, also ich bin mega dankbar für jede einzelne Person, die jetzt in diesem Raum ist, aber jede einzelne Person, die dazu beigetragen hat. Und es sind so viele verschiedene Menschen zusammengekommen, um den Frauenfußball, um die EM herum, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und ja, ich hoffe ganz fest, dass das nachhaltig ist und dass wir ganz viele positive Sachen können aus dieser EM raus mitnehmen für den Schweizer Fußball, für den Schweizer Frauenfußball.
Rachel, glaubst du, es ist nachhaltig? Weil jetzt gerade, wenn wir auf die Women's Super League schauen, dort werden wir dann nicht wieder ein Spiel vor 30'000 Zuschauern in der Normalität haben. Im Joggeli gehe ich jetzt mal davon aus, wenn Basel-Zürich ist, dann irgendwann im Herbst.
Ja, also natürlich ist eine EM etwas Besonderes und der Alltag unterscheidet sich dann eventuell. Ich meine, das ist bei uns allen auch im Privatleben so, glaube ich, wenn so Highlights stattfinden wie Geburtstage oder Hochzeiten oder so, dann ist das schon nochmal anders als so ein normaler Tag oder so ein normales Tagesgeschäft.
Aber bei uns ist ja die Differenz schon extrem groß, wenn man es jetzt vergleicht mit England,
total,
mit Spanien.
Ja, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Ich wollte nur sagen, ich würde es ungern ein Alltagsgeschäft und einen Ligabetrieb vergleichen mit einem großen Turnier. Das finde ich ist so Äpfel und Birnen vergleichen. Was ich aber wichtig finde, ist das, was Lara auch gerade gesagt hat, dass man eben diesen Schwung mitnimmt, dass man die Welle surft, wie man so schön sagt. Es gibt es in unterschiedlichsten Ländern, es gibt es bei unterschiedlichsten Vereinen, auch wenn es zum Beispiel Highlight-Spiele sind. Ne? Also zum Beispiel in Deutschland DFB Pokal, Halbfinale, Werder Bremen gegen HSV, andersrum HSV gegen Werder Bremen und das Volksparkstadion ist ausverkauft und man spricht dann, ja, es ist ja nur ein Highlightspiel. Nein, es ist nicht nur ein Highlightspiel, es ist ein Highlightspiel und es waren einfach so viele Menschen in diesem Stadion. Und das ist, das zeigt doch, dass das Interesse da ist. So, und ich bin, zu der Frage vielleicht noch, die du da vorgestellt hast, zurückzukommen, mich hat es emotional komplett überrollt. Mhm. Also ich war, auch wenn ich jetzt davon spreche, kriege ich so einen Glucks im Hals. Ich fand das atemberaubend, was da passiert ist bei den Menschen, bei der Nazi allgemein, aber überhaupt diese ganzen freudigen Gesichter von bis, also ältere Menschen, kleine Kinder,
Männer, Frauen.
Männer, Frauen, Familien, Jungs mit dem Welti-Trikot an. Aber also das war so toll zu sehen. Und dass jetzt auch irgendwie die Sichtbarkeit für diese Menschen geschaffen wurde. Wir sprechen ja auch immer so von Sichtbarkeit und Frauenfußball braucht Sichtbarkeit. Was jetzt bei dieser EM passiert ist, jetzt habe ich persönlich mal die Sichtbarkeit für all die Menschen bekommen, die oder diese Menschen haben die Sichtbarkeit bekommen, die das feiern. Und das war für mich einfach so eine Bestätigung darin, dass ich nicht völlig verrückt bin und dass es doch tatsächlich Menschen gibt, die Frauenfußball gerne gucken wollen. Absolut. Und mich dann auch darin noch bestärkt, das Ganze eben weiter vorantreiben zu wollen. Ich hoffe auch andere, also unter anderem auch hier die Initiative Fußball kann mehr, die sich jetzt ja auch in der Schweiz zusammengeschlossen hat, ich das einfach weitermachen. Aber nicht lockern lassen auch. Ne?
Es gibt halt Unterschiede, oder? In England, wenn wir jetzt die letzte EM nehmen, du hast fast alle Spielerinnen, die in England an dieser EM gespielt haben, vor allem auch im englischen Nationalteam, sind nachher in die Liga gegangen. Das heisst, du kannst das so verkaufen, hey, kommen unsere Europameisterinnen live vor Ort das ganze Jahr lang schauen. In der Schweiz spielen fast keine Nationalspielerinnen. Das heisst, da ist die Verbindung schon mal nicht da, aber trotzdem, auch wenn die Stadien noch nicht voll sind. Ich glaube, wir haben, wie du gesagt hast, Rachel, so viele Menschen können begeistern, aber auch Menschen, vor allem auch Menschen können begeistern, die Entscheidungsträgerinnen sind, die jetzt uns können auf dem Weg begleiten und auch einen Unterschied machen, neue Strukturen oder ja, einfach mehr Finanzierung, mehr Sichtbarkeit zu dem beitragen. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten auch von diesem Turnier. Dass wir wirklich Leute emotional haben können packen, wo dann auch mit können helfen, den Unterschied zu machen.
Und etwas Positives ja auch, dass man sieht, jetzt Schertenleibenbühne, Lüje, die jetzt nicht gespielt haben, Iveli, gehen jetzt alle ins Ausland oder sind schon gegangen, aber gut geworden sind sie in der Schweiz. Ist das für euch auch die Generation, die vielleicht schon von einer besseren Ausbildung als ihr leider damals profitiert hat?
Ich bin wahrscheinlich technisch nicht so stark geworden, weil ich in Deutschland ausgebildet wurde. wäre ich in der Schweiz aufgewachsen, wäre es vielleicht anders gekommen, dann wäre ich jetzt die Ronaldinho der Schweiz. Ich glaube nicht. aber ich finde, und das habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass die Ausbildung der Spielerinnen in der Schweiz brutal ist. Wenn man auch dann nochmal schaut, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, oder? Also wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Nationen, ich gehe jetzt mal nach Deutschland, weil ich da auch aufgewachsen bin, da ist es auch regional komplett unterschiedlich. Also ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, wo ich glaube mehr Wiesen und Kühe und Schafe existieren als Menschen und Leistungszentren und NLZs, aber man konnte trotzdem guter Fußball spielen. Nichtsdestotrotz hast du in Deutschland einfach nochmal eine ganz andere Basis und auch ein anderes Förderungssystem. Und in der Schweiz steckt bestimmt noch viel, viel mehr Potenzial. Aber mit dem, was bisher gemacht wurde, hat man solche Spielerinnen entwickeln können. Mhm. Und was nicht heißen soll, dass es nicht noch mehr geht. Mhm. Also, dass du so gute Spielerinnen hast, ist toll und da darf man sich dann auch mal für auf die Schulter klopfen, aber
weitermachen
und vielleicht auch dann dafür sorgen, dass diese Spielerinnen irgendwann auch wieder zurückkommen und den Ansporn haben, wieder zu Hause in der Schweiz zu spielen, um da eben auch die Liga vielleicht noch mal ein bisschen zu pushen.
Gott, jetzt wahrscheinlich noch 15 Jahre,
aber ja.
Man kann es hoffen.
Ja, ist gut, sind auch noch jung.
Ja.
Und die ja noch jünger.
Ja, also ich glaube, es sind zwei Sachen. wir haben jetzt eine goldige Generation mit diesen jungen Spielerinnen, die jetzt gerade so raufkommen. Das hat noch mehr, wir haben noch nicht alle gesehen. Das ist sehr vielversprechend für die Zukunft. Trotzdem dürfen wir uns nicht jetzt einfach auf dem ausruhen, weil wir müssen auch schauen, was ist vorher alles war. Mhm. Und wir haben, glaube ich, schon ein bisschen eine Lücke. Unsere Leistungsträgerinnen mit der Ramona Bachmann, mit der Anna Zornogorcic, mit der Lia Welti, auch mit der Noelle Maritz, das ist die eine Generation. Ich habe manchmal das Gefühl, Geri Reuteler steht ihrer Generation fast ein bisschen alleine da.
Ein kleines Zwischending.
Und alle anderen sind natürlich noch sehr jung. Das heisst, wir müssen das grosse Ganze anschauen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, wow, die Spielerinnen, die jetzt gerade ins Ausland gehen, da haben wir eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Glück und Zufall zu tun. Und wir sind ein kleines Land, das heisst, die Wege sind kurz. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir uns in der Schweiz mit unserer Liga ganz klar positionieren, zum Beispiel als Ausbildungsliga. Mhm. Weil jetzt haben wir noch mehr Tendenz dazu, die Talente, die jetzt ins Ausland gehen, mit ausländischen Spielerinnen zu kompensieren. Das heisst, noch weniger Spielzeit für Schweizer Spielerinnen. Und das wird uns irgendeinmal ins Viertel beissen, sage ich. Weil
das hast du jetzt gesagt,
nicht ich. Ja, also eben, zum Beispiel in einem Land wie Deutschland hast du einfach viel mehr Breite, oder? Mhm. Und dann ergibt sich die Spitze. Und wir müssen unsere Spitze ein bisschen anders herbeiführen. Wir müssen sie viel, viel enger begleiten. Wir können uns nicht leisten, die Spielerinnen zu verlieren. Und das hoffe ich ganz fest, dass das jetzt passiert.
Aber Ausbildungsliga ist für mich eigentlich das Schlagwort. Eine Ausbildungsliga vielleicht zu kreieren und sich dieses Ziel zu setzen und zu sagen, wir haben das Ziel, Spielerinnen so gut zu machen, dass sie irgendwann in die Top-Ligen gehen können. Und dann, wenn sie irgendwann sagen, okay, jetzt ist gut, ich will aber noch ein bisschen weiterspielen, das hat ja irgendwie auch jede von uns gemacht, nicht jede, aber fast jede, dann hat das auch noch einen Mehrwert, ne, den du dann irgendwann auch wieder zurückbekommst. Aber dieses Thema mit Ausbildungsliga finde ich ein total spannendes Konzept, weil das Gleiche siehst du ja auch auf Vereinsebenen. Es gibt immer Vereine, die einfach Ausbildungsvereine sind und auch davon von leben und sich so tragen. Also wenn man jetzt wieder nach Deutschland schaut, Freiburg zum Beispiel, auch im Männerbereich ist ein ganz klarer Ausbildungsverein, der es aber, oder Stuttgart, die es aber dann geschafft haben, über so viele Jahre hinweg und diese Ausbildungsstruktur es geschafft haben, sich dann auch oben zu etablieren und dann auch immer weiter nach oben zu gehen. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit für die Schweiz.
Ja, und es ist ja bei den Männern nicht anders. Die gehen einfach schon in der Schweiz ins Ausland. Deutschland ist 10-mal so gross wie die Schweiz, hat vieles grösseres Publikum, ist irgendwie auch klar. Bevor wir noch ein bisschen über dein Kommentieren und so beim SRF reden, möchte ich noch eine Personalie ansprechen. Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt gehabt. Pia Sundhage. Man hat immer gemeint, nach der EM wird sie gehen. Jetzt hat sie aber Bedingungen gestellt. Sie hat gesagt, sie will ihren Staff, den Anders Johansson und Lili Persson, behalten und dann bleibe sie. Soll sie bleiben oder braucht es einen Wechsel?
Puh, das ist wahrscheinlich die Frage jetzt.
Ich trinke schon.
Ja, ich muss auch mal einen Schluck trinken.
Ich frage dich nachher auch noch.
Danke vielmals. jetzt bin ich nicht viel schlauer geworden in diesem Schluck. Nein, ich finde, Pia ist für mich ist als Legende schon in die Schweiz gekommen und ist für mich ganz klar die richtige Trainerin gewesen, so ein Turnier als Kopf zu führen, weil sie einfach weiss, es ist so fest anders, meiner Meinung nach, und ich habe nur 2 Turniere gespielt und die sind schon beide komplett anders gewesen. Aber sie hat so viel mehr Erfahrung. Sie hat, ich glaube, 1984 ist sie Torschützenkönigin geworden als Spielerin. Das heisst, sie hat 1984 hat sie schon Turniere gespielt und schon die Turniererfahrung, und das hat sie mitgebracht. Und wir haben jetzt gesehen, was für einen Unterschied das auch dann macht. Vorher eben sind wir nicht ganz zufrieden gewesen mit der Nazi, wie sie spielt, und aber nachher in dem Turnier hat sie voll auf den Punkt performt und die ganze Nation mitgenommen. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen von dieser Euphorie, glaube ich, trennen, von den Emotionen. Ein wichtiger Teil ist das Team. Wie wird das Team aussehen, oder? Gibt es einen Umbruch? Machen all die Spielerinnen weiter? Geht es mehr darum, mit jungen Spielerinnen ein Turnier vorzubereiten, das vielleicht in 4 Jahren stattfindet? Das sind so grosse Fragen, wo ich jetzt auch keine Antworten darauf habe, die aber sehr zentral sind, oder? Und dann schaut man vielleicht auch noch ein bisschen das Alter von der Pia an. Möchte sie überhaupt noch 4 Jahre Trainerin sein? Ich glaube, man muss
also
jetzt...
Also findest du, wann müsste sie gerade die 4 Jahre... Also hättest du jetzt gerne eine Trainerin oder einen Trainer, der bis zu der WM...
Man steht jetzt am Anfang von einer Reise, vielleicht eben mit Spielerinnen, die eher am Ende der Karriere sind, muss man schauen, wie viele Zyklen sie noch möchten mitmachen oder auch noch, ja vielleicht, ich würde immer sagen, verdiente Spielerinnen sollen selber entscheiden, wenn sie aus der Nazi austreten, das sollte niemand anders machen, aber manchmal ist es halt leider nicht so. Aber eben, ich glaube, man muss immer in Zyklen denken. Ich glaube, die nächste WM ist in Brasilien sehr cool, wird glaube sehr schwierig für die Schweiz über den Qualifikationsweg, aber trotzdem muss man das ja versuchen. Aber durch das, dass das Team so jung ist, würde ich jetzt versuchen, so weit wie möglich zu denken. Ja.
Und du, wie siehst du das? Hast du jetzt Zeit gehabt zum Nachdenken? Was glaubst du, braucht es ein bisschen frischen Wind für die junge Generation? Oder glaubst du, man macht mit der Pia Sundhage weiter?
Also erstmal finde ich, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass Pia Sundhage ziemlich abgeliefert hat. Mhm. Und ja, wir haben zwar auch dann irgendwie erwartet, dass die Schweizerin oder uns erhofft, dass sie mindestens ins Viertelfinale kommen. Aber nichtsdestotrotz, sie hat die so kleine Stellschrauben, die ich eben gar nicht so als klein empfinde, die hatte sie dann schon drauf, wann die Wechsel, welche Wechsel. Sie hatte einfach ein echt gutes Händchen, das, und das haben wir beide noch erlebt, das ist auch nicht selbstverständlich, dass Trainer das dann haben. Und das ist keine Kritik jetzt an den vergangenen Trainerinnen und Trainern. Es ist einfach vielleicht eine Gabe und vielleicht aber auch das Thema Erfahrung. Und ganz am Anfang, bevor Pia Sundhage überhaupt Thema war, habe ich mir gewünscht, dass die Schweizerin eine junge oder einen jungen Trainer haben, der sehr frischen, neuen Fußball spielt. Also quasi mit der Generation, die jetzt kommt, geht. Also die auch ein bisschen vielleicht freier im Spielstil und so weiter. Jetzt bin ich der Meinung, dass Pia Sundhage eine gute Wahl wäre, um einen weiteren Weg zu gehen, aber eben nur, so wie Lara auch gesagt hat, perspektivisch, dass du es wirklich abdeckst für einen, ja, für 4 Jahre, dass es auch wirklich nachhaltig dann passieren kann, weil es braucht dann immer Zeit und gerade bei einem Umbruch braucht es Zeit. Was ich aber für sie oder was mich an ihr jetzt noch mehr beeindruckt, als sie hat mich eh schon beeindruckt, sie hat einfach eine Forderung gestellt, die für die Entwicklung des Frauenfußballs in der Schweiz unfassbar wichtig ist.
Und also zwar, du meinst die Forderung, dass sie den Staff mitnehmen?
Ja, und dass der Staff voll bezahlt wird und einfach komplett ihr Staff, also sie stellt nicht die Forderung, ja, wenn ich bleibe, dann will ich auch mehr Kohle sehen, sondern sie stellt die Forderung, wenn ich bleibe, dann will ich, dass mein Staff auf professioneller Ebene auch arbeiten kann, damit wir professionelle Arbeit verrichten können. Und ganz unabhängig davon, ob sie am Ende die Trainerin wird oder nicht und ob das der Staff wird oder nicht, die Forderung ist gestellt. Und da musst du auch schon eine ziemlich gestandene Frau sein, dass du dann mit dieser Forderung kommst. Und da hat sie jetzt schon der Schweizer Frauenfußballentwicklung einen ganz guten Dienst getan.
Ja, sie ist sicher nicht umsonst mehrfach Welttrainerin gewesen. Ihr habt jetzt beide die WM erwähnt. Die Qualifikation ist sehr kompliziert, sehr schwierig, weil man in der Nations League ins B abgestiegen ist. Macht euch das ein bisschen Sorgen, weil Lia Welti hat es ja auch gesagt, man muss an diesen Turnier dabei sein für die Entwicklung, für die Sichtbarkeit vom Frauenfußball.
Sorgen, also ich glaube, sie werden es angehen und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, wie man sich qualifizieren kann.
Man checkt es auch nicht, wenn man so anschaut, das ist mega kompliziert.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jetzt einen Weg einschlägt und dass man diesen Weg konsequent kann gehen und dass der Weg für das Team ist, oder? Und wenn man es dann halt einmal nicht schafft, das ist 2019 schon passiert, es ist keine Welt zusammengebrochen, man ist beim übernächsten Turnier wieder dabei gewesen. Also ich glaube, man muss jetzt den richtigen Weg einschlagen, man muss auch je nachdem, ob es einen Umbruch gibt oder nicht, die Verantwortlichkeit im Team, die Hierarchie vielleicht neu bilden und dann ist es manchmal gut, wenn man vielleicht 1-2 Jahre mehr Zeit hat. Und jetzt die ganze Verantwortung auf all die jungen Spielerinnen, die neu dazukommen, zu legen, das wäre auch nicht fair. Mhm. Es ist ein Team für die Zukunft und würde allen Spielerinnen, die aktiv spielen, wünschen, dass sie in Brasilien an einer WM, die wird enorm, also das ist im Land vom Fußball auch, das wird der absolute Wahnsinn, dass sie dort dabei sein können, aber es geht keine Welt unter, sage ich, wenn die Schweiz dort, wenn sie das nicht schaffen.
Also die Daumen sind sicher bei uns allen gedrückt. Nicht nur Pia Sündhage ist eine Pionierin, sondern auch du, Rachel. Beim Spiel Dänemark-Schweden hat das erste Mal eine Frau allein eine Fußballpartie im Schweizer Fernsehen kommentiert. Wie hast du das erlebt? Wie nervös bist du gewesen und wie zufrieden auch mit dieser Premiere?
Ich starte mal bei der Nervosität. Die war sehr hoch. Und ich habe zwar davor ja auch schon alleine kommentiert, konnte bei Sky Premier League kommentieren, ist jetzt ja auch nicht irgendwas, also ist ganz guter Fußball. Und nichtsdestotrotz war das einfach eine komplett andere Situation. Also es war gut, dass ich vorher schon mal kommentiert habe, aber im Stadion zu sitzen ist einfach anders, weil du ganz andere Eindrücke hast, die du bist dann wirklich ein Teil da drin. Und sonst, ich weiß nicht, wie ihr oder auch Zuhörerinnen in dem Fall schon mal sich so eine Kommentatorinnenkabine angeguckt haben. Das ist schon einfach so ein kleiner Safe Space. Du gehst da rein, hast den Bildschirm, der ist übrigens winzig, das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Also, dass man da dann alle genau erkennt, ist schon ein Highlight. Aber du hast diesen Bildschirm, du schaust dir das an und das ist alles, was du kriegst. Und im Stadion sitzt du und hast Eindrücke von den Fans, von den Leuten neben dir, die anderen Kommentatoren, wie die vielleicht auch mit abgehen. Plötzlich brüllt dir jemand auf Italienisch ins Ohr. Du hast ein anderes Gefühl fürs Spiel. Mhm. Und das hat mich dann schon fast beflügelt. Und ich habe gemerkt, was das für ein Mehrwert ist. Gleichzeitig aber auch, dass man nicht vom Fokus wegkommt, weil ich bin auch so ein Typ, so ein Schmetterling und so, voll schön. Ach, die ist echt eine schöne Farbe von den Blumen. Also so, ne, ich bin so ein Typ und das ist dann beim Kommentieren wirklich nicht gut. Deswegen habe ich einen Zettel, wo drauf steht Bildschirmfokus. Hab mir den so daneben geklebt, damit ich den Fokus nicht verliere auf das Bild, was die ZuschauerInnen zu Hause haben. Und dann gab es ja dann noch den anderen, sag ich mal, Druckfaktor, die vermeintlich erste Frau zu sein im deutschsprachigen Raum in der Schweiz, die ein Fußballspiel kommentiert. Und ich könnte jetzt sagen, das hat mich jetzt überhaupt nicht tangiert, das wäre aber voll gelogen, weil das schon ein ziemlicher Druck ist. Wenn du weißt, wenn du jetzt versagst, dann werden einige denken, und ich sage nicht alle, aber einige, nein, Frauen können das nicht. Frauen können das nicht.
Geben wir uns dann gerade auf Masse, wenn jemand es nicht kann.
Nur weil ich scheiße. No, sorry, jetzt habe ich es wieder. Ich habe es nicht ausgesprochen.
Wir können den Pieps drüber tun.
Ja, schon okay. Nur weil ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, heißt das nicht, dass ein ganzes Geschlecht jetzt einen Fehler gemacht hat. Aber das ist einfach interessant, wie oft man sich dann doch auch damit auseinandersetzen muss. War mir am Anfang auch nicht so bewusst. Ich dachte, da gibt es vielleicht ein paar kritische Stimmen. Es kamen mir tatsächlich nicht so viele kritische Stimmen entgegen, wie ich angenommen hatte.
Also ich kann sagen, ich finde, du hast uns alle Frauen gut vertreten. Man hört dir gerne zu beim SRF. Lara, wie ist das für dich, deine ehemalige Teamkollegin, jetzt so als Kommentatorin zu hören?
Ja, wie wir ja schon gesagt haben, seit dem Tag, als ich sie kennengelernt habe, am Morgen um 5 Uhr, hat man eigentlich gemerkt, dass sie geboren ist für das. Ich finde, das ist eine sehr gute Kombination, dass sie selber auf dem höchsten Niveau Fußball gespielt hat und durch das auch ein gutes Gespür hat für so ein Stadion, für das ganze Umfeld, für die Atmosphären. Und ich muss auch sagen, ich habe dir sehr gerne zugelassen, oder ich lasse dir sehr gerne zu, auch weil du eben nicht immer genau das sagst, was man erwartet, sondern weil du Emotionalität reinbringst, weil es lebt. Und ja, keine Kritik jetzt am Schweizer Fernsehen, aber wir sind ja jetzt nicht das emotionalste Volk, oder? Und darum ist das wie damals, wo du zu uns in die Nazi gekommen bist, auch sehr erfrischend, dich jetzt im Schweizer Fernsehen zu hören oder wo auch immer du redest. Und hast sicher sehr viel gemacht für sehr viele verschiedene Frauen in der Schweiz, aber nicht nur auf die Schweiz begrenzt.
Jetzt überschütten wir dich damit Lob.
Schön.
Es gibt ja sicher auch mal Kritik. Also ich lese zum Beispiel ab und zu, wieso kommentiert der Deutsche, was ich jetzt nicht verstehe, aber das hört man immer wieder. Dann ist dir ja mal so ein englisches Fluchwort über die Lippen gerutscht, das nachher auch thematisiert worden ist.
Weißt du es?
Wie kannst du mit so, ich sage es jetzt nicht, du bringst mich nicht dazu.
Kriegst du
das
an sagen?
Kannst du nachher nachlesen. Wie gehst du mit so Kritik um?
Also mit was jetzt speziell?
Wenn es irgendwie heisst, die nervt, weil sie Deutsche ist oder gegen dich als Frau. So. Oder wenn irgendwie so Kritik oder Kommentare unter Artikel oder so reinkommen, wie kommt es überhaupt oder kommt gar nicht? Und wenn ja, eben wie gehst du mit dem um?
Also wie ich eben ja auch schon kurz gesagt habe, ich habe viel, viel mehr Kritik erwartet, weil ich das jetzt auch aus Deutschland gewohnt war, sagen wir mal so. Wobei da
sind
auch
die Deutschen härter als die Schweizer in der Kritik?
Ja, weiß ich nicht. Anders. So wie vielleicht auch Schweizer und Schweizerinnen Deutsche manchmal beschreiben. Sie sind sehr direkt und so sind dann auch die Kommentare. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du im Männerfußball kommentierst als Frau. Oder ob du im Frauenfußball kommentierst als Frau, dann mit sexistischen Sprüchen kommen, wenn du Frauenfußball guckst, ist einfach ein bisschen schwierig.
Ja.
Also deswegen, da kam natürlich nicht so viel. Also Gott sei Dank, wäre mir auch komisch gewesen. Aber deswegen ist jetzt der Frauenfußball auch für mich ein Safe Space, sage ich auch immer ganz klar. Frauenfußball ist für mich auch ein Safe Space, weil gewisse Themen einfach nicht aufkommen. So. Aber das Thema Kritik ist natürlich etwas, was einem nahe geht. Und dann, das geht auch mir sehr nahe, zumal du ja in einer durchgängigen Bewertung steckst. Also du wirst immer bewertet. Immer. Bei allem. Und ich kenne das schon aus meiner Karriere als Fußballerin. Da wirst du natürlich auch bewertet. Aber wenn ich jetzt mal einen Fehlpass spiele, dann hat das nicht so eine hohe Tragweite, wie wenn mir jetzt plötzlich mal so ein kleines Wort rausrutscht, was natürlich nicht geht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das möchte ich auch nochmal erwähnt haben, das geht nicht. Aber es ist auch menschlich.
Ja, absolut.
Und die Reaktion gerade auf dieses Wort, was du eben gerade meintest, da war ich dann komplett baff, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt ist da so eine Schlagzeile. Es ist irgendwie ein Riesending, dass ich das gesagt habe, obwohl es ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, es war relativ in mich reingeatmet. Ich habe so, eigentlich hat man es kaum gehört. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall wurde es relativ groß. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wie entsteht so eine Situation? Setzt man sich jetzt davor, macht den Ton extra laut und wartet, bis sie jetzt was sagt, was falsch ist? Oder das darf sie nicht sagen? Ja! Minute 68, angekreuzt und let's go. Ich frage mich einfach, wie entsteht das? Also wie entstehen solche Situationen, wieso entstehen solche großen Schlagzeilen? Aber ich weiß ja auch unterdessen, wie Medien funktionieren. Ich bin ein Teil davon und deswegen mache ich da auch niemandem einen Vorwurf. Jeder macht da nur seinen Job, das ist voll fein. Nur würde es mich dann freuen, wenn man vielleicht auch dann nochmal einen Schritt weiter denkt, was hat das vielleicht für einen Impact auf das Individuum? Und für mich, alles ist gut, mir geht's gut, aber ich war unter einer sehr großen Lupe. Und dann ein Wort da so rauszustellen, da hätte es mich mehr gefreut, hätte man sich vielleicht mit all den anderen Wörtern, die sich vor allem auf das Inhaltliche bezogen haben und vielleicht auch das Tor, weshalb dieses Wort auch rausrutschte.
Eben, ja. Du hast ja gejubelt, du hast gefeiert und jeder, der kritisiert, soll das mal machen.
Mir ist schwarz vor Augen geworden.
90 Minuten lang kommentieren. Ja, und du bist, glaube ich, schnell aufgestanden,
ja, genau,
und hast dir irgendwie fast zärig zugezogen.
Ja. Was lernen wir daraus? Einfach nicht mehr aufstehen. Weniger bewegen. Das ist ja das, was ich schon seit meinem Karriereende sage. Weniger Sport ist mehr. Naja.
Naja,
das habe ich gelernt. Und dass man das nicht sagt, das weiß ich auch.
Ich würde so gerne noch ewig mit euch weiterreden. Ich sehe aber bei meinem Kameramann, dass wir schon gleich in einer Stunde sind. Und darum bedanke ich mich. Ja, das Handy jetzt wieder runter. Darum bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch zwei. Rachel Rinast, Lara Dickenmann. Danke. Schön, dass ihr da wart. Es hat Spass gemacht mit euch.
Ja, sehr. Danke.
Ebenfalls. Und von allen im Podcast verabschiede ich mich an dieser Stelle. Danke vielmals, habt ihr zugelassen. Es wird noch zwei Adidas-Podcasts von uns an dieser EM geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dort nochmal reinhört. Ciao zusammen.
Forza Frauenfußball wird präsentiert vom Three Stripe Social Club bei Adidas.